Meine Großeltern waren alle in KZ. Von meiner Oma mütterlicherseits haben wir dann auch so kleine Zettelchen gefunden, wo sie ihre Gedanken aufschreibt. Die haben auch 4 darauf folgende Nummern tätowiert gehabt. Das sage ich immer wieder, dass die Generation der Opfer und der Täter ganz weit weg voneinander stehen, mit dem Rücken zueinander, und meine Generation aufeinander zugehen. Und dieses Aufeinanderzugehen kann aber nur dann funktionieren, wenn man darüber spricht, wenn man darüber erzählt. Weil ich glaube, die Nachkommen der Täter tragen ja keine Schuld, aber eine Verantwortung, diese Geschichten zu erzählen, um zu zeigen, wohin das führen kann, hat eigentlich jeder.
Das ist Weitergedacht, der Podcast der WZ. In der vergangenen Folge ist es um ein persönliches Trauma gegangen. Heute widmen wir uns einem kollektiven Trauma, das nicht nur eine ganze Generation betrifft, sondern auch noch die Nachfolgenden. Wir sprechen über den Holocaust. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Ziegler. Mir gegenüber sitzt Petra Tempfer.
Hallo.
Und Petra, du hast mit jemandem über die Shoah, wie der Holocaust auch genannt wird, gesprochen.
Mhm. Aber zuerst, Matthias, habe ich eine Frage an dich. Wie so oft? Wie viele Jüdinnen und Juden, glaubst du, sind im Zweiten Weltkrieg ermordet worden?
Also ich weiß, dass es mehrere Millionen waren und ich weiß, dass es ungefähr 3 Millionen polnische Juden waren.
Ja, also Millionen kommt schon sehr, sehr gut hin. Es waren 5,6 bis 6,3 Millionen europäische Jüdinnen und Juden, die in der Zeit des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, also zwischen 1939 und 1945, ermordet worden sind. Der 27. Jänner, der wurde zum Holocaust-Gedenktag ausgerufen, weil an diesem Tag 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in Polen befreit worden ist. In diesem Konzentrationslager ist ein Großteil der Verwandtschaft meiner Gesprächspartnerin ermordet worden.
Du hast eine Zeitzeugin zu Gast gehabt, die aber dann schon sehr alt sein muss.
Also Zeitzeugin geht sich nicht mehr ganz aus. Sie ist 44 Jahre alt nämlich. Es ist Rivka Junger. Rivka Junger ist Referentin für Antisemitismusbekämpfung in der Parlamentsdirektion und sie ist streng orthodoxe Jüdin.
Das heißt, sie hält zum Beispiel den Schabbat sehr streng ein wahrscheinlich?
Genau, also eben der Schabbat, der Ruhetag der Jüdinnen und Juden. Rivka wurde in London geboren, wuchs aber in Wien auf.
Und du hast mit ihr über ihre Familiengeschichte gesprochen.
Genau, und was das auch bedeutet für Rivka selbst, für die Jüdinnen und Juden in ihrem Umfeld. Wobei es ihr aber wichtig war, zu betonen, dass sie hier als Privatperson mit mir gesprochen hat. Aber lassen wir sie das alles selbst erzählen. Du bist streng orthodoxe Jüdin und hast insgesamt 54 Verwandte im Konzentrationslager in Auschwitz verloren.
Ja.
Es waren Großeltern, Onkel, Tanten, Cousinen, glaube ich. Inwieweit bist du ganz persönlich mit dieser deiner Familiengeschichte aufgewachsen?
Also wir nennen es auf Jiddisch die Milchume. Milchume kommt aus dem Hebräischen, bedeutet Krieg. Und ich bin damit aufgewachsen, dass in die Milchume, also in diesem Krieg, sehr viele Verwandte umgekommen sind und dass deshalb Familie so wichtig ist. Und alles, was vor der Milchume war, war immer ein Thema. Und wir wussten, da gab es dann einen Cut, aber keine Details, was genau. Also Auschwitz war schon ein Ausdruck, das wir immer wieder gehört haben, ohne dass ich genau wusste, was es ist. Also es war in der Luft, aber im Detail, was mit den Familienmitgliedern passiert ist, habe ich kaum was mitbekommen.
Wurde in der Familie gar nicht drüber gesprochen?
Zu Pessach. Pessach ist ein Fest, das jedes Jahr zu Frühling stattfindet. Und da feiert man den Auszug aus Ägypten und somit das Entstehen des jüdischen Volkes. Man erinnert sich an die Vergangenheit, aber feiert die Gegenwart. Und am Sederabend, also das sind die ersten 2 Abende, wo die Familie zusammenkommt und man diese Geschichten auch erzählt, da gibt es einen Satz, das wird auch in einem Lied oft gesungen, dass in jeder Generation jemand versucht hat, das jüdische Volk zu vernichten und dass der liebe Gott uns davon bewahrt hat. Und da hat mein Vater die Gelegenheit genutzt und meine Oma gefragt, ob sie nicht was erzählen möchte. Und dann hat sie in ganz kurzen Sätzen nur gesagt, dass die Familie nach Auschwitz deportiert wurde und dass von der ganzen Familie sie und noch 3 Schwestern überlebt haben. Sie haben auch 4 darauf folgende Nummern tätowiert gehabt. Jetzt ist nur noch eine am Leben. Da hat sie hier und da wirklich so ganz kurze Sätze erwähnt. Sonst nicht.
Wenn du als Kind diese Nummer gesehen hast, hast du dann nicht gefragt, woher das kommt?
Ich habe die Nummer nie gesehen.
Ach so.
Nein, also ich habe sie auf Fotos, aber sie hat immer längere Ärmel getragen. Also ich persönlich habe die Nummer nie gesehen.
Also bewusst verdeckt.
Wahrscheinlich.
Das große Schweigen der Generation, die den Holocaust überlebt hat, ist ja auch in einem Artikel von mir auf EZ.at jüngst vorgekommen.
Wir stellen den Link in die Shownotes.
Da gibt es ja auch jetzt eine Ausstellung im Jüdischen Museum dazu. Die läuft noch länger. Und diesen Kontext zum Pessachfest kann ich durchaus nachvollziehen. Zum Exodus, wie er der Auszug aus Ägypten genannt wird.
Also wie genau war das dann mit diesem Auszug aus Ägypten?
Naja, die Kurzfassung ist so. Das Volk Israel lebt damals seit vielen Generationen in Ägypten, ist dort allerdings versklavt. Und dann tritt Moses auf.
Moses ist ein Prophet.
Genau, ja. Mose tritt vor den Pharao. Der Pharao lässt sein Volk natürlich nicht ziehen. Und Moses führt das Volk Israel durchs Rote Meer, das sich für sie teilt. Sie irren dann noch 40 Jahre in der Wüste und erreichen schließlich tatsächlich das verheißene Land.
Das heutige Israel.
Genau, genau dieses gelobte Land, in dem 1948 der Staat Israel gegründet worden ist.
Dazu kommen wir dann später nochmal.
Ja, aber kommen wir zurück zu Rivka, zu deiner Gesprächspartnerin. Wie geht es dir eigentlich mit ihrer Familiengeschichte, die da zu Pessach dann kurz aufs Tapet gekommen ist und ansonsten mehr oder weniger verschwiegen wurde? Wie geht sie um mit diesem geerbten kollektiven Trauma?
Genau das habe ich Rivka auch gefragt. Wie sieht das in deinem persönlichen Leben aus, in deinem Alltag? Ist diese Familiengeschichte etwas, was dich wirklich tagtäglich begleitet?
Ich lebe jetzt nicht als Jude, als Überlebende des Holocausts und trage das als Last mit mir. Aber es ist immer da. Es ist einfach ein Teil von mir. Und mir ist das erst viel später bewusst geworden, wenn ich dann begonnen habe zu erzählen. Meine Großeltern waren alle in KZ und die Reaktion da war, was, alle vier? Ich habe dann verstanden, dass das für viele Leute etwas Fremdes ist, also etwas, was man hört. Aber dann jemand persönlich kennenzulernen, ist dann ganz was anderes.
Verspürst du eine gewisse Wut, dass das passiert ist oder Unverständnis?
Ich habe früher viel Wut verspürt, besonders wie ich mich so im Alter von 14, 15 viel damit auseinandergesetzt habe. Und die Wut, die kann immer wieder noch auftauchen, dass eigentlich so viel zerstört wurde, so viel nicht mehr gibt, weil das passiert ist, dass diese Familien nicht mehr gibt, dass meine persönliche Familie, aber auch die Gemeinden, die es gab, früher blühendes Leben jahrhundertelang gegeben hat, dass das einfach so gar nicht mehr gibt. Und das ist manchmal überwältigend. Ein Unverständnis ist vielleicht dann später gekommen. Und in den letzten Jahren ist es mir einfach so bewusst geworden, dass das waren nicht irgendwelche monströse Figuren, die das gemacht haben. Das waren ganz normale Menschen. Das waren Nachbarn von Juden, mit denen man sich wahrscheinlich gut verstanden hat, die sowas Ungeheures getan haben. Und da kommt dieses Unverständnis, wie kann ein Mensch so weit gehen?
Inwieweit denkst du, dass auch die Nachfahren der TäterInnen von damals das Thema mehr ansprechen sollten? Es nicht verdrängen sollten und besser aufarbeiten sollten? Also auch das Erbe ihrer Vorfahren bewusst thematisieren. Würde das dir irgendetwas erleichtern, wie du persönlich mit deinem Erbe umgehst?
Ich habe zwei Menschen kennengelernt, die das für mich sehr deutlich hervorgebracht haben. Das erste Mal war, wie ich in Auschwitz auch zum ersten Mal war, genau vor 5 Jahren, im Jänner 2020. Da hat der damalige Nationalratspräsident Sobotka davon erzählt, wie er als Jugendlicher erfahren hat, dass sein Großvater in der SA war, eigentlich eine leitende Figur, und dass er sein Leben eigentlich geprägt hat und was er auch in den Jahren danach als Politiker gemacht hat, sehr viel gegen Antisemitismus auftreten und Holocaust-Gedenken und so weiter, das hat für mich einen großen Eindruck gemacht. Und dann habe ich Mitglieder der Initiative Marsch des Lebens kennengelernt. Das ist eine Initiative aus Deutschland, Nachkommen von Tätern, wo sie durch Städte marschieren. Und da habe ich eine Dame kennengelernt, wie sie mir ihre Geschichte erzählt hat, wie sie erfahren hat, wer ihr Großvater war. Das hat mir auch eine andere Seite gezeigt. Weil ich glaube, die Nachkommen der Täter tragen ja keine Schuld, aber eine Verantwortung, diese Geschichten zu erzählen, um zu zeigen, wohin das führen kann, hat eigentlich jeder. Aber ich glaube, wenn man so eine Last tragt und daraus etwas Positives macht, dass das auch einem Menschen hilft.
Auch um zu verhindern, dass es wieder passiert.
Absolut.
Offenbar wird der Holocaust aber ja nicht nur auf der Täterinnenseite verschwiegen, sondern auch auf der Opferseite, wie du erzählt hast. Was könnten in deinen Augen die Gründe dafür sein?
Ich glaube, die Gründe für dieses Schweigen ist verschieden. Meine These ist, dass die Opfer in erster Linie nicht darüber gesprochen haben, einfach weil es zu grausam war. Was schon bekannt ist, ist, dass es nie einen Moment gab, wo sie nicht daran gedacht haben oder in der Nacht Albträume hatten. Aber darüber zu sprechen, war dann schon ein Schritt zu weit. Also ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wenn meine Großeltern sich damals damit auseinandergesetzt hätten. Man bräuchte eigentlich ein Leben lang Therapie. Diese These ist auch gebaut darauf, dass ich auch weiß, auch erst vor einigen Jahren davon erfahren habe, dass mein Großvater in der ersten Zeit nach dem Holocaust nur damit beschäftigt war, mit sich selbst. Er schreibt das auch. Ich habe ja einiges mitgebracht und er hat so ein Journal geführt auf Jiddisch, das habe ich auch auf Jiddisch hier, wo er schreibt, er hat das Gefühl, dass sein Kopf bald auf Jiddisch, wie er das schreibt, platzen wird, weil er die Gedanken nicht ertragen kann. Und dann hat er bewusst so einen Cut gemacht, wo er das alles weggesperrt hat, theoretisch. Und darüber nicht mehr gesprochen hat, darüber auch vielleicht nicht mehr so viel geschrieben hat.
Du hast ja einige Briefe, Kopien mitgebracht. Was genau ist das und magst du uns vielleicht daraus vorlesen?
Ja, also was ich mitgebracht habe, ist von meinem Großvater väterlicherseits, habe ich in englischer Übersetzung einen Brief, das er nach Amerika geschickt hat, kurz nach Kriegsende, wo er in ganz kurzen Sätzen schildert, was er alles erlebt hat. Ich würde davon vielleicht nur vorlesen, wie er beschreibt, dass sie in den Zügen, in diesen Frachtzügen untergebracht waren und ganz grausam, wie die Umstände dort waren. Und dann beschreibt er, dass sie irgendwo angekommen sind, noch nicht erwähnend wohin. Und da schreibt er, we could smell the odor of the innocent victims whose lives had been sacrificed for no other sin than that of bearing the name Jew. Also, dass man diesen Geruch schon wahrnehmen konnte von den Menschen, die verbrannt wurden, nur weil sie Juden sind. Und dann hat er einen ganz starken, also für mich ganz prägenden Satz geschrieben. Yes, we are proud of the name Jew. Jews we are and Jews we live or die. We shall ever remain loyal to our tradition, even if our very lives depend on it. These are not mere words. They are actual facts shown by millions of our dear ones. Looking death into the face, they yelled out loudly, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ich übersetze das kurz, dass er sagt, genau dafür wurden meine Verwandten ermordet, weil sie Juden waren. Und wir sind stolz, Juden zu sein und werden stolz auch unsere Traditionen, unser Weg nicht aufgeben. Und das wurde zigmal bewiesen, indem alle die Menschen, die in den Tod gegangen sind, der letzte Satz, den sie gesprochen haben, war das, was ich jetzt auf Hebräisch gesagt habe, das Schma Israel-Gebet ist das allerwichtigste Gebet im Judentum. Und dann würde ich nur noch einen Satz vorlesen, weil das jetzt 80 Jahre seit Befreiung von Auschwitz ist. Auschwitz, also das ist Auschwitz, is the place which swallowed millions of Jewish victims. This cursed city will forever be recorded as a place of Jewish misfortune, having brought torture and death to millions and mourning to other countless millions. Also dass Auschwitz so ein verfluchter Ort ist, wo Millionen Menschen ihren Tod erlebt haben und für zig andere Millionen ein lebenslanger Trauer bedeuten wird. Also das schrieb er 1945 und das ist bis heute eigentlich die Tatsache. Von meiner Oma mütterlicherseits haben wir dann auch so kleine Zettelchen gefunden, wo sie ihre Gedanken aufschreibt, wo sie schreibt, wie schwer es ihr noch ist, nach Jahrzehnten damit umzugehen und dass sie darüber nicht sprechen kann und das, wie sich das dann auswirkt auf die Familie. Für mich ist immer so ein Bild, das sage ich immer wieder, dass die Generation der Opfer und der Täter ganz weit weg voneinander stehen, mit den Rücken zueinander. Die Generation danach sich schon zueinander gedreht haben und meine Generation aufeinander zugehen. Und dieses Aufeinander zugehen kann aber nur dann funktionieren, wenn man darüber spricht, wenn man darüber erzählt.
Das ist ein schönes Bild, dass die Menschen aufeinander zugehen. Aber ich frage mich, spürst du aktuell Antisemitismus in Wien?
Es gibt aktive und passive Antisemitismus, so würde ich das nennen. Da habe ich eine antisemitische Erfahrung gehabt. Das liegt schon einige Jahre zurück. Ich bin auf der Straße gegangen im zweiten Bezirk und da stand ein Hippie an der Ecke und wie ich vorbeigehe, sagt er, heute gibt es Zyklon B-Gas im Angebot. Und für mich war das wie ein Schlag, schlimmer als wie vor einigen Jahren davor, dass mich jemand wegen meines Jüdischseins ins Gesicht geschlagen hat. Das liegt schon, glaube ich, 18 Jahre zurück. Da war mein ältester Sohn fast 6 Jahre oder 7 Jahre alt und sehr, ich würde sagen, sichtlich jüdisch, also als jüdischer, chassidischer Junge mit den Schläfenlocken, so Pais, wie wir sie nennen. Ich bin auf der Straße gegangen und eine ältere Dame geht uns bei uns vorbei, schaut ihn an, sagt, du kleiner Rabbi, und in Sekundenschnelle auf einmal habe ich einen Schlag ins Gesicht gehabt. Also es war nicht einmal die Möglichkeit, dass ich reagieren hätte können. Das war ein physischer Angriff, aber dieser Ausdruck Zyklon B-Gas im Angebot hat mich irgendwie noch mehr getroffen, persönlich. Und wie ich dann die Polizei angerufen habe, habe ich das auch so erklärt, dass es für mich auch sehr persönlich verletzend ist, weil alle meine Verwandte vergast wurden. Und das wurde dann leider nie wirklich verfolgt, weil der Polizist gemeint hat, das würde nicht unter dem Verbotsgesetz fallen. Also das ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und alles, was mit Gas zu tun hat, ist dann sehr, sehr heikel. Und dann passiv, wenn Dinge gesagt werden, die total absurd sind, aber über Juden allgemein und den Menschen oft nicht einmal bewusst ist, dass es antisemitisch ist. Das kommt vielleicht öfters vor. Also was ich erlebe zum Beispiel ist, Juden werden von Steuerzahlen befreit und solche Absurditäten auch positiv sehen, dass das gut ist, dass Juden von Steuerzahlen befreit sind.
Also das sagen sie dir gegenüber?
Ja, und wenn ich dann sage, und wie stellen sie sich das vor? Gibt es da vom Finanzamt ein Formular, wo ich das ausfüllen muss? Menschen sagen Sachen, ohne darüber nachzudenken. Und das ist eigentlich antisemitisch, passiv sozusagen. Das kommt vor.
Oder Redewendungen gibt es ja auch noch einige.
Absolut, ja.
Zum Beispiel durch den Rost fallen.
Durch den Rost fallen bis zur Vergasung.
Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch zahlreiche jüdische Ausdrücke in der deutschen Sprache, die vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst sind.
Es gibt viele Ausdrücke, die manchen schon bewusst sind, aber vielen nicht bewusst ist. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich, obwohl das ganz unterschiedlich ist. Ich glaube besonders in Wien, zum Beispiel Tacheles. Also Tacheles reden.
Klartext reden.
Genau. Und Tacheles kommt aus dem hebräischen Tachlit und das bedeutet so ein Ergebnis oder ein Ziel. Oder zum Beispiel Masel gehabt. Masel kommt aus dem hebräischen Masal und bedeutet Glück. Wenn jemand sagt, ich habe Masel gehabt, ich habe Glück gehabt.
Das ist positiv.
Das ist, ja, absolut. Und dann gibt es halt viele, viele Wörter, die negativ besetzt sind. Also zum Beispiel, wenn ich sage Mischpuche, bedeutet das meine Familie. Das ist ein ganz normaler Ausdruck im Jüdischen. Aber in Österreich, wenn man sagt die Mischpuche, bedeutet das nicht einfach meine eigene Familie, sondern diese negative, also diese Gruppe da.
Ja, anstrengende Verwandte.
Genau. Andererseits fürchten sich Menschen, mich zu fragen, ob ich Jüdin bin, weil sie befürchten, dass es antisemitisch ist, wenn sie jemand ansprechen, den sie Jude. Und das ist nicht negativ.
Also, dass das Masel aus dem Jiddischen kommt, weiß ich, ja, wusste ich auch. Wobei ich früher immer gedacht habe, das kommt von der Meise, also von dem Meiserl. Ja, keine Ahnung warum.
Nein, man sagt ja auch immer, das Glück ist ein Vogel.
Eben, genau. Und ich weiß zum Beispiel auch so Sachen wie Mauscheln oder Ganove oder was gibt es da noch? Ja, der Haberer natürlich.
Ich habe eine Website gefunden und habe da wirklich ganz tolle Worte gefunden, wo man es echt nicht weiß, also wo es ich nicht gewusst hätte. Und es ist nicht alles negativ. Eben das mit der Masel gehabt ist ja auch positiv, Glück gehabt. Aber zum Beispiel Zocken kommt auch aus dem Jüdischen. Oder geschlaucht.
Geschlaucht, das heißt, das kommt nicht vom Schlauch?
Nein, nein, nicht der Schlauch, der da so schlapp da liegt. Nein, erschöpft eben.
Ja, genau, ja.
Zu Boden werfen heißt nämlich Schlacher. Da muss ich mal schauen, was gibt es denn da noch? Was ist da noch spannend? Die Kluft zum Beispiel, also im Sinne von Kleidung. Und dann Kotzen kommt auch aus dem Jüdischen.
Asche, ja.
Ja, oder eben unter K finde ich jetzt auch Kies.
Kies für Geld, oder wie? Also.
Ja, Kies im Sinne von Geld geht auf das Wort von Geldbeutel zurück. Schlamassel. Aber beim Schlamassel sehr interessant, das ist das Gegenstück zum Masel.
Ah, ja. Und es ist ja nicht nur die Sprache, es ist die ganze Kultur, Medizin, Psychotherapie, denk an Sigmund Freud, Viktor Frankl, die im frühen 20. Jahrhundert Wien geprägt haben. Also irre, was da die Nazis bei uns zerstört haben.
Ja, und was ich auch einfach nicht verstehe, ist, dass ja eigentlich Christen und Juden und übrigens auch Moslems an denselben Gott glauben. Also an einen Gott, der die Welt erschaffen hat. Der Unterschied ist, dass Jesus nicht in allen Religionen gleich gesehen wird.
Ja, für den Islam ist er ein Prophet, für die Christen ist er der Erlöser.
Und der Sohn Gottes.
Genau, und der Religionsstifter.
Das ist eigentlich der markanteste Unterschied, dass Jesus im Judentum einfach ein Mann war, eine historische Figur, ein praktizierender Jude. Als Religion sind Jüdinnen und Juden Teil vieler Gesellschaften und in den unterschiedlichen Ländern sind sie mit unterschiedlichen politischen Entwicklungen konfrontiert. In Österreich gibt es aktuell ja auch eine Veränderung, über die ich mit Rivka gesprochen habe. Wie siehst du die aktuelle politische Situation in Österreich? Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik hat ja mit Herbert Kickl ein Vertreter der FPÖ den Regierungsbildungsauftrag erhalten und Kickl hat Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gestartet. Wie denkst du darüber? Oder die jüdische Gemeinschaft?
Der Ausdruck jüdische Gemeinschaft, das ist die Frage, meint man die jüdische Gemeinde? Und da gibt es die israelitische Kultusgemeinde, die jüdische Gemeinschaft. Es gibt keine kollektive Meinung, weil Juden, so wie alle anderen, die in Österreich leben, jeder für sich eine eigene Meinung hat. Da gehen die Meinungen komplett auseinander.
Wie ist deine Meinung dazu? Konkret zur FPÖ in der Regierung, in möglicher Koalition mit der ÖVP?
Ja, was ich mir hoffe, ist, dass sollte diese Regierung zustande kommen, dass die Linie, die sehr unterstützend war im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, gegenüber der jüdischen Gemeinde und gegenüber dem Staat Israel, dass das fortgesetzt wird oder sogar noch verstärkt wird. Das ist meine Hoffnung.
Mhm. Dann hat ja am 7. Oktober 2023 die Hamas Israel angegriffen. Seitdem herrscht dort Krieg. Die Hamas gilt als terroristische Vereinigung und hat bis dahin allein im Gazastreifen regiert. In Israel sind fast 80% der Bevölkerung Jüdinnen oder Juden. Israels Beitrag in diesem Konflikt ist jener, dass seit vielen Jahren Israel den Gazastreifen hermetisch abriegelt und das Land von Armut geprägt ist. Erlebst du in Österreich für die Jüdinnen und Juden in Israel eine Art Anfeindung?
Nichts passiert ohne dem, dass man versteht, was davor war. Und seit 2005 war Gaza auch eigentlich ein autonomes Gebiet, wo dann die Menschen sich für Hamas entschieden haben. Und diese Abriegelung, die du erwähnt hast, ist ja nicht von Tag 1 passiert, ist erst dann passiert, wie die Anschläge in Israel sich vermehrt haben, also von Gaza auskommend. Ich habe eine Schwester, die lebt in Ashdod, das ist eine Stadt ganz nahe an Gaza, wo sie über die Jahre immer wieder wochenlang nicht einmal im Schlafzimmer schlafen kann, weil ständig unter Raketenbeschuss war. Und diese Entwicklung, diese Raketenbeschüsse, die verursacht hat, dass Israel sich beschützt und daher diese Mauer gebaut hat und den Kontakt zwischen Israel und Gaza so minimiert hat, hat ja seine Gründe für das, was passiert ist, dass das Land dort von Armut geprägt ist, ist wieder eine Sache, dass eigentlich unglaublich viel Geld ist nach Gaza geflossen, wo man so viel hätte machen können. Und dass man dieses Geld dann verwendet hat, um Raketen zu bauen, alles Mögliche, um statt der eigenen Bevölkerung aufzubauen, einen Feind zu attackieren. Dafür kann Israel ja nichts. Natürlich ist das Leid in Gaza verheerend, aber die Verantwortung liegt da nicht bei Israel, sondern bei Hamas. Und genau diese Vorwürfe kommen dann, wenn Menschen das ganze Bild nicht haben. Ich habe das auch nach dem 7. Oktober gehabt, wo ich Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen geführt habe oder mit anderen. Und solche Anfeindungen habe ich dann von Menschen, die kein klares Bild haben oder das nicht sehen wollen.
Ja, der Nahostkonflikt, der begleitet Israel ja schon seit der Staatsgründung 1948. Dieser damals auch mit Blick auf den Holocaust erfolgt, weil der Staat Israel ja vom Gründungsgedanken her ein sicherer Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt sein sollte. Und Petra, hast du gewusst, dass er schon einen Tag nach der Gründung damals angegriffen worden ist?
Puh, also dass es gleich einen Tag danach war, hätte ich jetzt nicht gewusst. Nein, ich habe gewusst, sehr bald, aber gleich am nächsten Tag, nein. M-m. Doch jetzt zurück nach Österreich, nach Wien vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals gab es ja in Wien die größte jüdische Gemeinschaft außerhalb Israels. Es waren circa 206.000 Jüdinnen und Juden in Österreich.
Wie viele waren es nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also 65.000 wurden ermordet. Ganz, ganz viele sind vertrieben worden oder geflohen.
Und ist die jüdische Bevölkerung seitdem wieder gewachsen in Österreich?
Ja, die jüdische Bevölkerung wächst seitdem. Aktuell leben in Österreich, habe ich geschaut, 15.000 Jüdinnen und Juden. Und weil wir gesagt haben, die Rivka ist eine streng orthodoxe Jüdin, etwa 1.200 Jüdinnen und Juden in Österreich sind streng orthodox, so wie Rivka. Aber jetzt schalte ich wieder hinein ins Gespräch. Ich habe eine ganz, ganz wesentliche Frage an Rivka gehabt. Hast du persönlich Angst, dass sich der Holocaust wiederholen könnte oder irgendeine ähnliche Art der Verfolgung?
Dass es sich wiederholen könnte, das hatte ich als Kind, wie ich dann begonnen habe zu verstehen, was in der Shoah passiert ist oder zum Teil zumindest verstanden habe, war diese Angst sehr, sehr stark. Auch mit so Gedanken, was würde ich machen, wenn das passiert und wie könnten wir uns retten? Also das war ganz, da war ich stark damit beschäftigt. Heute ist es natürlich, sieht man die Welt anders und es muss ja nicht eine Shoah passieren, wie sie damals war, damit Juden eine Tragödie erleben. Es kann auch auf andere Art und Weise kommen. Der 7. Oktober war für mich, ich glaube für viele Nachkommen, Überlebende selbst, aber auch für Nachkommen eine, ich nenne das eine Retraumatisierung, dass diese Angst verstärkt hat, dass es wirklich noch Menschen gibt, die Juden vernichten wollen.
Was würdest du dir von der Politik wünschen, um all das Leid und den Tod, die der Holocaust in deine Familie gebracht hat, zumindest im Ansatz erträglicher zu machen?
Ich glaube, man kann das, was vernichtet wurde, nicht wieder gut machen. Also dieser Ausdruck auch von Wiedergutmachung hat mich immer gestört, weil das gibt es ja nicht. Was wichtig ist, ist, dass man gedenkt. Das hat sich sicher im letzten Jahrzehnt insbesondere viel verbessert hier in Österreich. Gibt aber noch leider viel zu viel, das noch getan werden muss. Das höre ich immer wieder von Menschen, die aus dem Ausland kommen, besonders aus den USA. Wo ist das Holocaust-Museum? Und wenn ich dann sage, wir haben keins, die sind schockiert, dass es keinen Ort gibt, wo man recherchiert, aufklärt, vermittelt. Also das ist längst überfällig. Aber für mich ist noch wichtiger, wenn man sich anschaut, was für jüdisches Leben in Österreich es gab vor 1938, dann ist das Aufbauen vom jüdischen Leben, aktiven jüdischen Leben, die allerbeste Antwort. Das heißt, wenn man der jüdischen Gemeinde die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und in Sicherheit selbstverständlich ein Teil der österreichischen Bevölkerung zu sein.
Was könnte die Politik da konkret tun?
Ich antworte jetzt aus persönlicher Sicht und spreche jetzt für niemanden. Meine persönliche Meinung ist, wenn man das, was jetzt in den letzten Jahren schon passiert ist, dass die jüdische Gemeinde mehr unterstützt wird, dass hier mehr passiert, indem man Synagogen oder jüdische Einrichtungen unterstützt, vielleicht sogar wieder zu errichten, was es mal gab. Die Synagogen, die zerstört wurden, oder koschere Lebensmittel ist zum Beispiel etwas, das sich in den letzten Jahren schon viel verbessert hat, aber natürlich noch viel zu machen ist.
Dass die in Supermärkten zu kaufen gibt zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Was würdest du dir von der Gesellschaft erwarten?
In erster Linie einfach Toleranz gegenüber Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Also als religiöse Jüdin sage ich das jetzt mal. Wenn ich über Toleranz spreche, da gibt es auch dieses Missverständnis von die Juden als eine homogene Gruppe. Denn wir sind, so wie alle anderen Menschen, Individuen. Und in zweiter Linie, was ich persönlich immer wieder auch höre, es ist jetzt mal Zeit, dass man nicht mehr über die Shoah spricht, das liegt schon so lange zurück und so weiter. Da ist meine Antwort immer, erst wenn es im Bewusstsein aller Menschen hier in Österreich ist, was passiert ist, erst dann sind wir dort angekommen, dass wir nicht immer darauf drängen müssen, dass man gedenken muss. Das ist ein Bewusstsein, das bei vielen Menschen noch fehlt.
Das ist ein absolut wichtiger Gedanke, ja? Dieses Erinnern.
Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich das größte Learning, was wir mitnehmen aus diesem Gespräch. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Einfach immer wieder drüber sprechen. Es immer wieder in Erinnerung rufen, allein aus dem Grund, damit es nicht wieder passiert.
Wobei ja das größte Problem ist, dass die Zeitzeugen aussterben. Das heißt, es gibt immer weniger, bis bald gar niemanden mehr, der sich wirklich daran erinnern kann, was da passiert ist.
Absolut, das stimmt natürlich. Ja. Wenn es die Nachfahren erzählen, ist es schon wieder ein bisschen weniger greifbar.
Ja, oder wenn es in einem Schulbuch steht.
Ihr habt es zumindest durchgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ja überhaupt gar nicht thematisiert in der Schule.
Ja, eh.
Also immer, immer wieder drüber reden. Das werden wir zwar auf jeden Fall tun, Matthias, gell?
Und vielleicht schauen wir auch noch ins Jüdische Museum zur Ausstellung.
Stimmt, das könnte man so vornehmen, das machen wir.
Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.
Danke euch fürs Zuhören.
Das war's mit unserer heutigen Folge. Ihr könnt sie jederzeit überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Gerne auch abonnieren unseren Podcast. Und wenn ihr vielleicht selbst eine persönliche Familiengeschichte habt, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat oder gar mit dem Holocaust, bitte schickt sie uns. Wir planen demnächst einen Schwerpunkt, wo wir uns mit 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg befassen.
Genau, also bitte her damit, mit euren Kommentaren und Inputs.
Wir freuen uns darauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.